Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Respekt, Toleranz und Vielfalt. Das haben sich ab heute viele Städte und Gemeinden auf die Fahnen geschrieben. Zum Start der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Bundesweit gibt es über 5000 Veranstaltungen in den kommenden zwei Wochen, in denen es darum geht, Haltung zu zeigen gegen Diskriminierung. Wir wollen speziell die Schulen in den Blick nehmen in unserem Schwerpunkt heute bei Campus und Karriere. Wir fragen, wie sehr prägen menschenfeindliche Haltungen den Alltag von Schülerinnen und Schülern und sprechen auch über notwendige Gegenstrategien. Zuerst schauen wir aber nochmal zurück auf die Didakta, Europas größte Bildungsmesse, die letzte Woche in Köln stattgefunden hat. Ich bin Anne Zuber, hallo zusammen. Eine ganz besondere Woche liegt hinter uns hier bei Campus und Karriere. Wir haben jeden Tag live gesendet von der Didakta in Köln, Europas größter Bildungsmesse. Und das klang zwischen 2:30 und 3 hier im Deutschlandfunk dann zum Beispiel so.
Die Bildungsmesse Didakta auf dem Kölner Messegelände läuft seit gestern.
KI in den Kitas, ein spannendes Thema.
Jetzt sind Live-Robotik-Demos in Köln zu sehen.
Wir sprechen über die Risiken, aber auch die Kompetenzen, die es jetzt braucht.
Nach einer Premierenausgabe der Nachrichten live gesprochen hier am Stand. Dankeschön.
Schulbuchverlage waren vor Ort, Gewerkschaften, das Bildungsministerium, die Bundesschülerkonferenz, Verbände, Softwareanbieter, Forscherinnen und Forscher. Und für uns dabei war letzte Woche auch Elena Hong. Mit ihr will ich Bilanz ziehen. Das Motto in diesem Jahr war alles im Wandel, Bildung im Fokus. Das klingt nach alles und nichts. Welche Themen standen denn im Vordergrund?
Ja, Bildung sollte ja bei einer Bildungsmesse eigentlich immer im Fokus sein. Deshalb habe ich nochmal nachgehakt bei Dina Korb. Sie ist Geschäftsführerin der Didakta Ausstellungsgesellschaft und ich wollte von ihr wissen, was da noch alles so drin steckt.
Unter dem Motto alles im Wandel, Bildung im Fokus hatten wir KI natürlich wieder als Thema, was die nächsten Jahre auch alle noch beschäftigen wird. Nicht unbedingt nur das Hardware-Thema, sondern eben der Umgang mit KI, die Verantwortung und dieser Bereich. Wir hatten Zukunfts- und Basiskompetenzen, für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, eben die Frage, in welche Welt wachsen unsere Kinder rein und wie müssen wir sie darauf vorbereiten, und Gesundheit und Wohlbefinden. Ein Thema, was nach Corona nicht nur Lehrende, sondern auch Lernende vor allen Dingen beschäftigt.
Ja, insgesamt gab es dazu rund 2000 Fachvorträge, Workshops, Paneldiskussionen an den 5 Messetagen. Also man macht da nicht nur viele Schritte über das Messegelände, sondern es gibt auch viel Futter für den Kopf. Und in der beruflichen Bildung, da gab es diesmal auch mehr Angebote zur Berufsorientierung. Das war neu. Politikprominenz war auch vor Ort. Unter anderem die 3 Bildungsministerinnen waren da, Dorothee Feller aus Nordrhein-Westfalen, also dem Gastgeber-Bundesland, Julia Hamburg aus Niedersachsen, wo die Didakta dann im kommenden Jahr stattfinden wird, und Anna Stolz aus Bayern, das ist aktuell die Vorsitzende der Bildungsministerinnenkonferenz, und sie sieht den Wert von so einer Bildungsmesse vor allen Dingen im Netzwerken.
Es ist ganz wichtig, dass alle Akteure aus dem Bildungsbereich regelmäßig zusammenkommen und sich austauschen, sich vernetzen und auch gemeinsam diskutieren, wie wir Bildung auch in der Zukunft noch besser machen können, wie wir auch voneinander lernen können. Denn das ist entscheidend. Wir haben so viele tolle Beispiele für großartige Bildung in ganz Deutschland. Aber wichtig ist, dass wir uns eben auch vernetzen und diese Leuchttürme sichtbar machen.
Anna Stolz über die Didakta.
Machen wir mal Kassensturz, gucken auf die Zahlen. Wie erfolgreich war die Messe?
Ja, die Zahlen sind ganz frisch rausgekommen, heute Vormittag veröffentlicht. 75.000 Tickets sollen an diesen 5 Tagen über die Theke gegangen sein. Das sind auf jeden Fall mehr als 2024 in Köln und auch deutlich mehr als letztes Jahr in Stuttgart. Aber, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, vor Corona 2019, da hat die Didakta noch rund 100.000 Besucher und Besucherinnen angelockt. Also die Messe scheint den Corona-Knick nicht so richtig gut verkraftet zu haben.
Jetzt waren ja Besucherinnen und Besucher aus verschiedenen Bildungsbereichen da. Schule, Kitas, berufliche Bildung. Was nehmen die mit von so einer Messe, außer Werbeflyern und Kugelschreibern?
Davon gibt es da immer sehr viele, das stimmt. Kostenlos greifen da auch viele gerne zu und natürlich natürlich auch andere Materialien für Lehrerinnen und Lehrer besonders attraktiv, da mit dem kleinen Messerabatt. Aber ob sich die Messe wirklich für sie gelohnt hat, das habe ich einige Besucherinnen und Besucher gefragt. Und da fiel das Resümee recht gemischt aus. Also eine ältere Gymnasiallehrerin meinte zum Beispiel im Vergleich zu vor 40 Jahren, da war sie auch schon mal auf der Didakta, sei es heute sehr spannend gestaltet, viel lebendiger. Es gibt viele Angebote zum Mitmachen, interaktiv und so weiter. Und sie war also begeistert und sehr positiv eingestellt. Aber mir sind dann auch zum Beispiel zwei Grundschullehrerinnen aus Hessen über den Weg gelaufen. Die sahen so ein bisschen enttäuscht aus, habe ich gefragt, ja, wie sie es so fanden. Und vieles von dem, was da an den Ständen tatsächlich präsentiert wurde, kannten sie schon aus dem Internet. Also so wie sie sind ja viele aus ganz Deutschland angereist. Und die beiden würden eher nicht wiederkommen. Vielleicht also auch eine Generationenfrage.
Elena Hong war das mit einer Bilanz der Didakta, der größten Bildungsmesse Europas, die letzte Woche in Köln stattgefunden hat. Mehr als jeder dritte Schüler, jede dritte Schülerin in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Eigentlich sollte das für ihre Schulbildung keine Rolle spielen, doch der Alltag sieht anders aus. Das deutsche Schulsystem bleibt strukturell ungleich und Kinder und Jugendliche erleben Rassismus auch untereinander. Was nötig ist, um gegenzusteuern. Dazu ein Beitrag von Luise Sammann.
Hey Ladies and Gentlemen, mein Name ist Khalid Bounouar von der Rebel Comedy und ich bin Stand-Up-Comedian.
Khalid Bounouar, Comedian und Schauspieler aus dem Ruhrgebiet, steht seit seiner Kindheit auf der Bühne. Meistens geht es in seinen Shows lustig zu, doch der Sohn eines marokkanischen Gastarbeiters kann auch ernst werden. Zum Beispiel, wenn er an seine Schulzeit denkt.
In der 5. Klasse war ich auf einem Gymnasium und dann kam ich so in die Klasse rein und meine Schuhe waren so voller Matsch. Und dann meinte der Lehrer zu mir: Warum sind deine Schuhe so dreckig? Hast du etwa mit deinem Vater in der Grube gearbeitet? Und damals habe ich das gar nicht gecheckt. Ich wusste gar nicht, was er meint. Später habe ich aber erfahren oder auch verstanden, dass das eigentlich, das sagt man nicht zu einem Fünftklässler. Ja. Also man kann es unsensibel nennen, rassistisch, diskriminierend, was auch immer, aber das sagt man nicht zu einem Fünftklässler.
Anekdoten wie diese können viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte in Deutschland erzählen. Hin und wieder schaffen es besonders krasse Einzelfälle in die Medien. Hohe Wellen schlug auch eine Studie von Mannheimer Bildungsforschern aus dem Jahr 2018. Die Wissenschaftler hatten Lehramtsstudierende Diktate korrigieren lassen. Das Ergebnis: Je nachdem, ob der Vorname des Kindes einen deutschen oder einen türkischen Hintergrund suggerierte, fiel die Note besser oder schlechter aus. Bei gleicher Fehlerzahl. Sind es also rassistische Bewertungsmuster, die für die nach wie vor unterschiedlichen Bildungserfolge verschiedener Gruppen im deutschen Bildungssystem verantwortlich sind? Nein, sagt Eileen Edele vom Berliner Institut für empirische Migrations- und Integrationsforschung, BIM.
Es gibt eine Studie, die darauf hinweist, dass eine Häufung von Merkmalen, die Diskriminierung auslösen können, also der übergewichtige Junge, der türkeistämmig ist, dass der schlechter bewertet wird als ein normalgewichtiges Mädchen ohne familiäre Einwanderungsgeschichte, das auch noch aus der Mittelschicht kommt. Aber man muss sagen, also die Unterschiede, die wir sehr verlässlich und leider auch schon sehr lange beobachten im Bildungssystem, die lassen sich eindeutig nicht durch diese diskriminierenden Benotungen von Lehrkräften erklären.
Stattdessen, so Eileen Edele, seien dafür andere, vor allem strukturelle Faktoren verantwortlich. Der im Mittel niedrigere sozioökonomische Status von Kindern aus eingewanderten Familien etwa. Oder die häufig geringere Kenntnis der deutschen Sprache. Immer noch sei das Schulsystem in Deutschland auf eine Norm ausgerichtet, die der Realität einer Einwanderungsgesellschaft nicht entspreche.
Wo man wirklich ansetzen muss, ist einerseits eine effektive, eine langfristig angelegte Sprachförderung und andererseits aber eben eine Veränderung des Bildungssystems dahingehend, dass eine Einwanderungsgeschichte nicht als ein Defizit oder eine Hürde gesehen wird, sondern eher auch als eine Ressource. Und gleichzeitig gibt es ja doch die Erfahrungen der Kinder und Jugendliche, die sagen, ich wurde diskriminiert. Und daraus würde ich sagen, folgt schon, dass man auch Lehrkräfte dafür sensibilisieren sollte, dass ihre SchülerInnen diese Erfahrungen teilweise machen, dass die schädlich sind. Und nur wenn man das erstmal anerkennt und akzeptiert, kann man eigentlich auch sie überwinden oder konstruktiv damit umgehen.
Für diese Sensibilisierung plädiert auch die Bildungsgewerkschaft GEW seit vielen Jahren. Mit ihrer Kampagne Schule zeigt Haltung will sie Lehrkräfte stärken, die sich offen gegen Rassismus in der Schule stellen. Denn, so Referentin Elina Stock, diese würden immer häufiger angegriffen, wenn sie sich aktiv für demokratische Werte einsetzten. Zu Unrecht. Das Neutralitätsgebot stehe dem nicht entgegen.
Dieser Mythos wird ja gezielt hergestellt und es gibt Angriffe explizit gegen Lehrkräfte, die Haltung zeigen. Und um dieser Verunsicherung zu begegnen, fordern wir ganz klar, es braucht viel stärkere Rückendeckung aus den Behörden, auch von den Schulleitungen, damit einzelne Lehrkräfte, aber auch Kolleginnen insgesamt ihrer Aufgabe gerecht werden können.
Auch hier gehe es vor allem um strukturelle Veränderungen, so Elina Stock. Nicht allein um das Verhalten einzelner Lehrkräfte. Und dennoch, Erfahrungen wie die von Gastarbeitersohn Khaled Bounouar machen auch heute noch zahlreiche Schulkinder in Deutschland. Der Comedian hat trotzdem seinen Weg gefunden. Fast schon trotzig erinnert er sich an seine Schulzeit zurück.
Mittlerweile spiele ich ausverkaufte Shows in einer ehemaligen Zeche. Anscheinend hatte der Lehrer doch recht. In der Grube arbeiten. Nur anders.
Lehrkräfte müssen Haltung zeigen gegen Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit. Wir haben es eben gehört. Genau das haben Laura Nickel und Max Teske getan. Vor ein paar Tagen ist ihr Buch Rechtsruck im Klassenzimmer erschienen. Untertitel: Wie neurechte Ideologien die Schulen durchsetzen und unsere Kinder bedrohen. Die beiden Lehrkräfte berichten von ihren sehr erschreckenden und drastischen Erfahrungen an einer Schule in Brandenburg, versuchen Problemanalysen und Lösungsvorschläge. Mit Laura Nickel möchte ich sprechen über das Buch, aber auch über seine Entstehungsgeschichte. Hallo Frau Nickel.
Hallo.
Frau Nickel, dieses Buch ist ja bei weitem nicht das erste Mal, dass Sie sich zur Problematik Rechtsextremismus an Schulen öffentlich äußern, sondern es baut auf einem Brandbrief, den Sie und Ihr Kollege vor fast 3 Jahren geschrieben haben. Damals waren Sie beide Lehrkräfte an einer Oberschule in Brandenburg. Nehmen Sie uns nochmal mit in diese Zeit. Was hat Sie damals dazu bewegt, diesen Brief zu schreiben?
Ja, unser Schulalltag war damals gekennzeichnet von rechtsextremen Äußerungen von Schülern, von anderen Schülern und Schülerinnen, die sich da sehr bedroht gefühlt haben aufgrund Äußerungen rassistischer, rechtsextremer, homophober, sexistischer Natur. Wir haben eben Hitlergrüße gehabt, wir haben Parolen gehabt und wir haben ja auch Kleidungsmarken gehabt, die eben einen ganz klaren Hintergrund haben, nämlich eine rechtsextreme, die natürlich dann auch breit getragen wurden und auch immer noch werden. Wir haben dort einfach Alarm geschlagen.
Jetzt haben Sie schon in Ihrem Brief damals kritisiert, dass aus dem Kollegium zu wenig Unterstützung kam von der Schulleitung, von Schulämtern, und Sie haben gefordert, dass die Politik handeln muss. Hat sich denn seitdem was getan? Hat Ihr Brief was bewirkt?
Er hat insofern was bewirkt, dass tatsächlich hier in Brandenburg das Schulgesetz geändert worden ist, dass man aufgrund von verfassungsfeindlichen Symbolen oder Äußerungen und so weiter schon relativ schnell eine breite Palette an Ordnungsmaßnahmen hat, die man da bedienen kann. Mir fehlen allerdings noch ein paar Sachen, wo ich sage, da könnte Politik noch mehr tun.
Das heißt, was wäre das konkret?
Ganz konkret heißt es, mehr Schulsozialarbeiter, wenigstens eine Schulsozialarbeiterin pro Grundschule, vielleicht sogar mehr, je nach Schulgröße, dass man da nicht spart, weil das fällt einem ja hinten dann wieder auf die Füße. Und das ist leider immer noch nicht passiert.
Das ist auch das, was Sie sich jetzt von diesem Buch erhoffen, weil ich möchte noch mal ganz kurz sagen, für Sie beide hatte der Brief ja drastische Konsequenzen. Sie sind dann nach diesem Brandbrief, haben sich entschieden, die Schule zu wechseln, wurden massiv bedroht. Glauben Sie, dass dieses Buch jetzt was ändert?
Für uns die Hoffnung, dass das Buch mehr das Thema in die breite Öffentlichkeit trägt, dass mehr auch in Schulen darüber diskutiert wird, dass es vielleicht auch, oder dass unsere Hoffnung in die Politik reindringt, dort eventuelle Veränderungen anstößt und das nicht nur eben auf Brandenburg bezogen, sondern im besten Fall deutschlandweit. Und ich sage ja auch immer, dass es schön wäre, wenn man auch eine bundeslandübergreifende Koordinierungsstelle haben hätte, also die Kultusministerkonferenz quasi auch mehr Möglichkeiten hätte, in Bildung zu gestalten, einzugreifen, vielleicht zu koordinieren, weil gerade der Föderalismus steht uns da auch ein bisschen im Weg.
Sie schreiben in Ihrem Buch, es reicht nicht, nur im Einzelfall zu reagieren auf solche rechten Parolen und Einstellungen. Man muss an der Wurzel arbeiten. Was machen Sie als diese Wurzel aus?
Na, die Wurzel ist einerseits geprägt durch eine gewisse Perspektivlosigkeit, die auch in den Elternhäusern vorherrscht. Wir haben ganz oft auch in ländlichen Regionen die Frage nach wegfallenden Industriezweigen. Das sehen wir ja auch, wenn zum Beispiel heute irgendwelche Werke geschlossen werden. Also das zieht sich auch rein in diese, sag ich mal, dass man dann eher geneigt ist, demokratiefeindliche Partei zu wählen. Das zieht sich natürlich auch in die Jugendlichen rein, die sich das natürlich aufnehmen. Corona hat auch nochmal so einen großen, wie soll ich sagen, Wandel erbracht, der nicht positiv ist, weil viele Jugendliche sich eben in der Zeit abgehängt gefühlt haben. Also Jugendlichen fehlt eben auch Perspektive und das macht sie natürlich so vulnerabel für demokratiefeindliche Parteien und eben andere Jugendliche mit rechtsextremen Einstellungen.
Und wo kann Schule dann da ansetzen?
Schule kann natürlich das nicht komplett alleine regeln. Also da braucht es eine große Unterstützung durch eben die Politik. Und Schule kann aber einsetzen, indem man als Lehrkraft eine klare Haltung hat, indem man sofort Stopp sagt, wenn ein ausländerfeindlicher Spruch kommt, indem man das aufgreift, ganz klar sagt, hier bei uns ist das nicht drin. Also hier in dieser Schule besteht ein Schutzraum für alle Schüler. Und das kann man als Schule machen, ausgehend von der Schulleitung sicherlich, aber eben auch mit Unterstützung des gesamten Kollegiums.
Das heißt, Sie sagen, es muss auf jeden Fall mehr Demokratiebildung an Schulen geschehen. Wie konkret könnte das aussehen im Schulalltag?
Ja, indem man zum Beispiel feste Kooperationspartner mit Projekten hätte. Also es gibt wunderbare, schöne Projekte. Es gibt Coachings zum Thema Mobbing. Es gibt Teambuilding-Maßnahmen mit Theater in der Stadt. All das sollte man vielleicht auch finanziell fördern, die Eltern entlasten, auch jedes Jahr für gewisse Klassenstufen wiederholen. Also wir brauchen Regelmäßigkeit. Und wir müssen natürlich Demokratiebildung als Lehrkräfte, egal in welchem Unterrichtsfach, selbst praktizieren.
Jetzt ist es aber natürlich so, dass diese Dinge, wenn sie nicht Einzelaktionen bleiben sollen, auch Zeit brauchen. Sie brauchen Zeit im Unterricht selbst, aber sie brauchen eben auch Vorbereitungszeit der Lehrkräfte. Was muss denn wegfallen, damit mehr Zeit für sowas bleibt?
Indem man die Lehrkräfte ja wirklich mal entlastet, zum Beispiel indem man ihnen die Dokumentationspflicht in manchen Dingen vielleicht abnimmt oder mehr Verwaltungskräfte auch in Schulen einstellt, Schulassistenten quasi, die sowas wie Wandertagsanträge stellen, die vielleicht auch mal einen Elternbrief verschicken, um dann eventuell in dem Thema Demokratiebildung mehr zu machen. Ne? Jede Lehrkraft in Deutschland ist massiv belastet im Moment.
Eins noch zum Abschluss. Sie machen Social Media aus als großes Problem für die Verbreitung rechter Meinungen und Ideologien, befeuert jetzt nochmal durch KI und plädieren auch ganz klar dafür, Social Media erst ab 16. Warum?
Das hat zum einen ganz biologische Gründe, sage ich mal, dass die Gehirne noch nicht ganz ausgereift sind, um diese ganzen Reize so aufzunehmen und zu reflektieren. Das ist ja, denke ich mal, selbst bei uns als Erwachsenen manchmal schwierig, wenn wir dann erstmal rumscrollen. Und ich glaube, bei Jugendlichen ist es noch massiver. Und Jugendliche verstehen oft nicht, dass was viele Likes und Kommentare hat, nicht automatisch auch wahr ist. Dementsprechend muss man auch Medienbildung natürlich in Schulen manifestieren, solche Videos mal auseinandernehmen. Und ich denke, dass 16 ein gutes Alter ist, wo sie dann in der Lage sind, das besser zu reflektieren.
Laura Nickel war das, Lehrerin und Buchautorin mit Lösungsansätzen gegen Rechtsextremismus an Schulen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Thank you. Demokratische Bildung. Das ist einer der wichtigsten Ansätze, wenn es darum geht, menschenfeindliche Tendenzen entgegenzutreten. Nötig ist das auch, wenn wir auf den Themenbereich Antisemitismus schauen. Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel vor 2,5 Jahren haben sich die Zahlen antisemitischer Übergriffe hierzulande vervierfacht. Und auch auf Schulhöfen und an Unis gibt es mehr Gewalt und Diskriminierung gegen Jüdinnen und Juden. Wie können Lehrkräfte reagieren und auch Präventionsarbeit leisten? Das lernen Sie in einem speziellen Programm an der Uni Würzburg. Christopher Weingart war dabei.
So, hallo zusammen. Heute digitale Erinnerungsarbeit 2, direkt angeknüpft an
Würzburg im Dezember 2025. Felix Krull leitet ein Seminar im Rahmen von ZABUS, dem Zertifikat für antisemitismuskritische Bildung in Unterricht und Schule. Etwa 15 Studierende sitzen im Seminarraum. Eine von ihnen ist Jasmin Julika Nettusch, die Biologie, Englisch und Schulpsychologie studiert.
Also ich finde allgemein sozusagen das Thema ist, finde ich, super wichtig. Und ich finde als zukünftige Lehrkräfte sozusagen auch von großer Bedeutung, auch zu wissen, wie wir mit solchen Themen umgehen, weil die werden uns tagtäglich begegnen.
Das Zertifikatsprogramm gibt es seit 4 Jahren. Es geht über insgesamt 3 Semester. Damit ist die Uni Würzburg ein Vorreiter. Auch das Land Bayern möchte jetzt nachziehen und ein Modul der antisemitismuskritischen Bildung in der Ausbildung von Referendaren verankern. Wie genau das Modul aussehen soll, muss aber erst noch erarbeitet werden. Ilona Nord hat das ZABUS-Programm mitentwickelt. Sie erklärt seinen Aufbau.
Im ersten Semester ist die große Frage, was ist Antisemitismus? Es gibt verschiedene Definitionen. Das zweite ist, innerhalb dieser Vorlesung auch tatsächlich die Ausgangslagen von Studierenden zu erheben. Haben Sie in Ihrer Schulzeit, in Ihrer Studienzeit antisemitische Vorfälle schon beobachten können? Wovor fürchten Sie sich, wenn Sie solche Vorfälle schon miterlebt haben?
Im zweiten und dritten Semester steht dann die Praxis auf dem Prüfstand. Welche Methoden sind didaktisch sinnvoll? Welches Unterrichtsmaterial vielleicht gut gemeint, aber nicht zielführend?
Es werden Antisemitismen zum Teil reproduziert in Bildmaterial, das so gestaltet ist, wie etwa Bilder aus dem Stürmer, die immer wieder auch im Unterrichtsmaterial auftauchen, die Kinder und Jugendliche nicht wieder vergessen werden. Auch Grafiken, wenn zum Beispiel Mark Zuckerberg als Krake in einer Grafik einer großen deutschen Zeitung wieder gezeigt wird, dieses Bild wird nicht vergessen.
Zuckerberg entstammt einer jüdischen Familie. Ihn als Kraken darzustellen, spielt mit antisemitischen Vorurteilen. Solche Karikaturen in Unterrichtsmaterial abzudrucken, übe aber noch keinen kritischen Umgang ein, so Nord. Deshalb müsse man didaktisch vieles neu denken. Ein Schritt dorthin könnten Instagram-Formate sein. Im Kurs von Felix Krull und Anna Torwart wird zum Beispiel das Format »Ich bin Sophie Scholl« besprochen. Hier werden online in kurzen Videos Ausschnitte aus dem Leben der Widerstandskämpferin nachgestellt.
Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, wie wirkt die Bildsprache, welche Gefühle werden transportiert, wie wird es auch genutzt.
Der theoretische Background, die eigene Reflexion und dann die Anwendung auf Lehrmaterial. Das steht im Zentrum der antisemitismuskritischen Bildung. Und dann gibt es noch den Praxisfall. Was tun, wenn es zu antisemitischen Schmierereien oder sogar Übergriffen kommt? Übermalen und sanktionieren sei sinnvoll, erklärt Nord. Aber allein noch nicht ausreichend, um eine Veränderung bei den Schülerinnen und Schülern anzustoßen.
Dann muss man mit ihnen den Weg gehen und sich anhören, wie bist du zu dieser Meinung gekommen? Warum sagst du das? Ist das eine Aussage, die dir wichtig ist? Kannst du das weiter beschreiben? Denn es gibt Antisemitismen, mit denen Kinder und Jugendliche aufgewachsen sind und die werden sie nicht wie ein Kleidungsstück ablegen können. Und diesen Weg mitzugehen, ohne sie zu diskreditieren als antisemitisch, das ist ein Bildungsauftrag.
Patentrezepte, wie man richtig auf jeden Vorfall zu reagieren habe, gibt es bei der antisemitismuskritischen Bildung nicht, erklären Ilona Nord und Felix Krull. Aber ein Aspekt sei immer zentral. Eine Struktur in der Schule, einen Kreis aus Kolleginnen, um zu beraten und Lösungen zu finden. Ansprechpersonen im Kollegium, eine klare Positionierung im Schulprogramm. Diese Sicherheit ermögliche es Lehrkräften, im Fall der Fälle gezielt und sinnvoll vorgehen zu können. So sei es auch möglich, in der Schule einen Beitrag gegen Antisemitismus zu leisten, findet Jasmin Julika Nettusch im Anschluss ans Seminar.
Ich finde, das ist auch das, was Schule machen muss. Tabuthemen aufarbeiten, Geschichte aufarbeiten, Vorurteile aufbrechen. Und das finde ich wichtig, dass man eben darüber redet. Und Schule ist ein Ort, der das bereiten sollte.
Wir haben geschaut auf Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus an Schulen heute bei Campus und Karriere. Unser Schwerpunkt an diesem Montag im Bildungsmagazin hier im Deutschlandfunk. Ich bin Anne Zuber. Danke fürs Zuhören.